Moin und herzlich willkommen zu Auf Kurs, der Kapitalmarkt-Podcast der Haspa. Mein Name ist Ilja Schröter. Heute mit einem Update zu unserem Halbjahresausblick 2025, brandneuen US-Daten, einer spannenden Entwicklung bei den Zöllen zwischen der EU und den USA und ganz konkreten Tipps, was Anlegerinnen und Anleger jetzt beachten sollten. In dieser Folge nehmen Sie vor allem drei Dinge mit. Erstens, was sich seit unserem Halbjahresausblick an den Märkten getan hat und warum die neuesten US-Daten und Fed-Signale Anlegerinnen und Anleger aufhorchen lassen. Zweitens, wie der neue EU-USA-Zolldeal Chancen, möglicherweise aber auch Fallstricke für europäische Unternehmen bringt. Drittens, welche konkreten Schritte Anlegerinnen und Anleger jetzt für ihre Portfolios ableiten können, mit Blick auf Timing, Streuung und Absicherung. In unserer letzten Folge mit dem Haspa-Halbjahresausblick 2025 gab es drei zentrale Botschaften. Erstens, Europa rückt stärker in den Fokus. Europäische Aktien zeigten sich überraschend im ersten Halbjahr robust und gerieten trotz globaler Unsicherheiten immer stärker in den Blickpunkt von Anlegerinnen und Anlegern. Zweitens, US-Zölle als Inflationsfaktor. Der Handelskonflikt mit den USA und insbesondere die bestehenden Zölle können inflationäre Effekte auslösen, die Anlegerinnen und Anleger im Blick behalten sollten. Drittens, robuste Aufstellung in unsicheren Zeiten. In einem Umfeld mit Zinssenkungen in Europa, geopolitischen Risiken und Handelskonflikten empfehlen die Experten eine breite, widerstandsfähige Anlagestrategie, um auch bei erhöhter Volatilität, also Schwankungsintensität, stabil zu bleiben. Seit dieser Einschätzung hat sich einiges getan. In den USA ist die Inflation zuletzt leicht auf 2,7% gestiegen und die Arbeitsmarktdaten waren schwächer als erwartet. Nur gut 70.000 neue Jobs im Juli, dazu eine Arbeitslosenquote von 4,2%. Die US-Notenbank Federal Reserve hat ihren Leitzins erneut unverändert gelassen. Doch angesichts der schwächeren Konjunkturdaten wächst der Druck, im Herbst mit Zinssenkungen zu beginnen. Auf der Handelsseite gab es ebenfalls Bewegung. Die EU und die USA haben sich auf einen neuen Zollrahmen geeinigt. Für EU-Exporte gilt zukünftig ein einheitlicher Satz von 15%. Im Gegenzug hebt die EU ihre Importzölle auf US-Waren auf. Das ist für einige Branchen eine Erleichterung, für andere bleibt die Lage angespannt. So, und all diese Entwicklungen wirken sich auf die Konjunkturaussichten aus und sollten bei der Portfoliostrategie nicht ignoriert werden. Und um jetzt die großen Linien und Hintergründe besser zu verstehen, habe ich heute unseren Chief Investment Officer Bernd Schimmer erneut eingeladen. Herzlich willkommen.
Ja, dann erstmal vielen Dank von meiner Seite für die Einladung. Gucken wir mal, es ist eine ganze Menge, was da so auf der Tagesordnung genannt worden ist, was wir daraus machen. Ich freue mich drauf.
Vielen Dank. Wir legen auch direkt los und würden vielleicht mal Richtung Fed mit der ersten Frage gehen. Bevor ich die Frage stelle, würde ich nochmal vorwegschieben wollen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir natürlich im Gegensatz zur EZB hier die Besonderheit haben, dass die Fed das Doppelmandat hat mit Preisstabilität und wollen wir mal sagen maximaler Beschäftigung. Und es nach meinem Wissensstand auch so ein bisschen Dissens gab innerhalb derjenigen, die stimmberechtigt waren, denn es gab auch zwei Mitglieder, die jetzt bei der jüngsten Sitzung sich für eine sofortige Zinssenkung ausgesprochen haben. Meine Frage an Sie ist, wie ordnen Sie die aktuellen US-Daten und die zurückhaltende Fed-Politik im Kontext des globalen Wirtschaftsausblicks ein?
Das mache ich gerne oder versuche ich. Da spielt auch so ein bisschen Emotionalität. Das sollte man ja eigentlich tunlichst bei Kapitalmarktentscheidungen vermeiden. Man sollte sich die Sachen, die man bewerten kann, also tendenziell eher die quantitativen Sachen angucken und daraus stringente Schlussfolgerungen ziehen. Bei mir ist ein bisschen Emotionalität drin, wenn ich über die amerikanische Notenbank spreche, weil das auch ein Stück weit Bewunderung ist. Bewunderung insbesondere für den Chef, für Jerome Powell, dass er eben halt nicht hinschmeißt. Er könnte sicherlich auch so noch leben und über den nächsten Winter kommen. Dafür braucht er das Mandat bei der Fed nicht. Und vor allen Dingen, dass er so standhaft ist. Und diese Standhaftigkeit, die zeigt sich eben halt auch in einer Verlässlichkeit, in einer Transparenz und auch in einer vertrauensgebenden Funktion. Warum ist das so? Weil Herr Powell jedes Mal, wenn er mit seiner Pressekonferenz oder mit der Konferenz im Allgemeinen beginnt, immer wieder betont, welche Aufgabe die amerikanische Notenbank hat. Und dort wird immer wieder gesagt, wir haben dieses duale Mandat und das sind die beiden Kompassnadeln, die gucken wir uns an und danach richten wir uns. Und da muss man ehrlicherseits sagen, finde ich das hervorragend und das ist vielleicht ein Grund auch, warum in Teilen Amerika eben halt noch das Vertrauen auch international genießen kann, was es eben halt derzeit noch hat. Und die Gefahrenpunkte sind meiner Meinung nach offensichtlich, wenn man die Fed unterminiert mit sogenannten wohlmeinenden, wohlgesinnten politischen Akteuren, dann ist da ein Riesengefahrenpunkt für den Kapitalmarkt als Ganzes. Ja, wie kann man das derzeit einordnen? Bei der EZB, da hatte ich vor geraumer Zeit schon mal gesagt, die ist mehr oder weniger fertig. Die Inflationsrate ist bei 2%, die ist im Zielhafen angekommen, da ist alles gut. Dem ist ja eben halt in Amerika nicht so. Wir haben Inflationsraten, ist ja eben auch gesagt worden, die liegen eher bei 3% als bei 2%. Das heißt, das Ziel ist noch gar nicht erreicht. Beim Arbeitsmarkt war es bislang so, dass man schon sagen konnte, der war vielleicht nicht mehr überhitzt. Das heißt, es ging vom Arbeitsmarkt kein unglaublich großer Lohndruck mehr aus. Aber was man schon sagen konnte, dass insgesamt wir eigentlich immer noch eine Vollbeschäftigung haben. So, wenn man nur diese beiden Dinge verortet, muss man sagen, was soll ich denn dann mit einer Zinssenkung? Das ist der eine Punkt. So muss man aber, finde ich, immer ein bisschen offen sein und auch die andere Seite versuchen zu verstehen. Da könnte es zwei Argumente geben, die die sogenannten Abweichler, also diejenigen, die jetzt schon für eine Zinssenkung propagiert haben, dann möglicherweise auch im positiven Sinne unterstützen würde. Was ist das? Im Finanzjargon spricht man immer von vorausschauend, Forward Guidance. Das heißt, wir gucken nicht das an, was wir heute haben, sondern das, was wir möglicherweise morgen und übermorgen bekommen werden. Und da zeichnet sich in der Tat ab, dass bei dem Thema Arbeitsmarkt wir eher in eine Phase reinkommen könnten, wo wir mehr Arbeitskräfteangebot haben und die Nachfrage eben halt auch aufgrund der konjunkturellen Verfassung eher ein bisschen stockend ist. Das heißt, dort könnte sich eine Tür für Zinssenkungen aufmachen. Bei der anderen Seite, das ist ja das Inflationsmandat, da sehe ich das komplett anders. Denn da muss man ja ehrlicherseits sagen, und das wird ja auch heute vielleicht noch ein Thema sein, bei den Zöllen, da wissen wir ja noch gar nicht, wie zukünftig die Preisgestaltung der Unternehmen ausfallen wird. Das heißt, da haben wir mit Sicherheit haben wir da eine offene Flanke und wir haben auch Inflationspotenzial. Also da ist, glaube ich, Jerome Powell und die Mitglieder, die standfest geblieben sind, immer noch gut beraten zu sagen, wir warten ab und gucken mal, wenn denn Amerika mit der Welt und den Zöllen fertig ist, wie sich das dann wirklich auf die Preise auswirken wird. Insofern hätte ich vollstes Verständnis dafür, dass die amerikanische Notenbank weiterhin restriktiv ist. Es gibt noch so ein kleines Fensterchen, da muss man ehrlicherseits sagen, der Zins, der ist schon hoch, ne? Also geben das ja immer in einer Spanne an und 4,25 bis 4,5% ist der derzeitige Leitzins. Die Zinsstrukturkurve, die ist damit auch sehr, sehr flach. Also in sämtlichen Laufzeitenbereichen finden wir im Prinzip diesen Zins, wenn man das jetzt mal sehr oberflächlich betrachtet. Von der Seite muss man schon sagen, die amerikanische Notenbank wirkt konjunkturbremsend. Das ist ein restriktiver Kurs. Das könnte auch so ein Türöffner sein, dass man so ein bisschen von der Bremse eben halt runtergeht und den Zug ein bisschen mehr laufen lässt. Ne? Also alles in allem Bewunderung für die Fed, bislang alles richtig gemacht. Sollte sich am Arbeitsmarkt weiterhin abzeichnen, dass die Arbeitslosenquote steigt, dann gibt es sicherlich einen kleinen Spalt, der sichtbar ist, wo ein bisschen Tageslicht reinkommt, dass möglicherweise dann eben halt Richtung September, Oktober es auch zu einer ersten Zinssenkung kommt.
Sie haben ja eben den Zolldeal schon angesprochen, auch im Zusammenhang mit Inflation. Jetzt höre ich zumindest des Öfteren in den letzten Tagen, dass das ja gar kein Problem ist mit den Zöllen und einer Inflation, weil es ja letzten Endes ein Einmaleffekt sein wird. Wie bewerten Sie denn den neuen EU-USA-Zolldeal in Bezug auf Wettbewerbsfähigkeit und Handelssicherheit für europäische Unternehmen und vielleicht auch noch mal in ein, zwei Sätzen. Wie sehen Sie das, was ich gerade gesagt habe? Ist das wirklich nur ein Einmaleffekt? Müssen wir uns da doch so ein bisschen sorgen?
Ja, das sind mehrere Fragen gewesen. Hoffentlich kann ich alle, sonst gerne bitte einfach mal nachhaken, ja. Kann ich alle zur Genüge beantworten. Fangen wir mal mit dem wiederum vielleicht leicht emotionalen Thema an. Ist das jetzt in der Sprache von Herrn Trump ein guter oder ist das ein schlechter Deal? Da würde ich mal sagen, zwei Herzen in meiner Brust. Das eine Herz heißt, ist doch ein guter Deal. Wir werden weiterhin Waren, die aus den USA hier eingeführt werden. Und da denke ich insbesondere an das Thema Dienstleistungen. Denn wir nutzen natürlich alle, auch jetzt gerade, im vermehrten Maße größte digitale Dienstleistung aus den USA kommt, über Irland in der Regel importiert, aber nicht nur, für unseren täglichen Bedarf. So, das ist unverzollt. Das ist doch schon mal gut, weil das heißt natürlich auch, dass ich hier einen gewissen Wohlfahrtseffekt habe. Der Staat greift dort keine Zölle ab. So, das heißt, er schröpft seine Bürger nicht. Das ist prima. So, nun ist es aber so, dass wir davor einen Durchschnittszoll gehabt haben, der lag so irgendwie um 2,5%, was Exporte in die USA anbelangt. Und jetzt würden wir einen Durchschnittszoll haben, der wird knapp unter 20% liegen. Weil wir haben einmal diese 15%, aber dann gibt es noch eine ganze Reihe von Sonderzöllen. Da gibt es vielleicht auch nochmal die eine oder andere strategische Befreiung vom Zoll. Da wird ja sehr, sehr, sehr viel Politik gemacht und wenig Ökonomie gemacht, sondern sehr, sehr viel Politik. Also insgesamt haben wir irgendwie einen Zoll, der knapp um die 20% liegt. Man muss sich die Frage stellen, ist das gut, ist das schlecht? Gut ist es sicherlich für die Unternehmen, die in den USA produzieren und diese Produktion, da denke ich zum Beispiel an den einen oder anderen Automobillieferanten, dann hier in Europa verkaufen. Das ist prima, weil das ist ja zollfrei. Das heißt, diese Geschäfte müssten besser laufen. Das heißt, die Margen müssten tendenziell eher erhöht werden können. Nun ist es aber eben halt auch so, dass wir mehr in die USA, wenn wir jetzt Dienstleistungen mal außen vor lassen, exportieren als das, was wir importieren. Für diese Unternehmen ist das einerseits erstmal schlecht. Da müsste man sagen, ja, die müssten ja im starken Maße abgestraft werden. Das ist am Anfang möglicherweise so, aber es gibt ja zwei Dinge, die wir berücksichtigen müssen. Punkt eins ist das, wenn ich weiß, dass ich nicht mehr ganz so wettbewerbsfähig bin, im Gegensatz zu anderen, zum Beispiel zu heimischen Produzenten in den USA, naja, dann muss ich halt gucken, dass ich vielleicht diese mangelnde Wettbewerbsfähigkeit durch eine höhere Effizienz ausgleiche. Das heißt, ich bin aufgefordert, meine Produktion effizienter zu gestalten. Das ist jetzt erstmal auch nicht schlecht. Wenn Sie da zum Beispiel die Schweizer Unternehmen sich angucken, da ist es ja tendenziell immer so. Dieser blöde Schweizer Franken, weil er eben halt dieser sichere Hafen ist, der wertet permanent auf. Und danach müssten ja eigentlich sämtliche Schweizer Unternehmen keine Exporte in die USA tätigen können. Dem ist nicht so. Die sind einfach nur unglaublich wettbewerbsstark. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der da sicherlich auch mit reinspielt, ist der, dass ein Unternehmen natürlich unglaublich viele Möglichkeiten hat, die Lieferketten zu beeinflussen. In großen Teilen der Automobilindustrie, und das ist ja nun mal Flagship bei uns, ist es so, dass sie ein Drittel der Produktion in Asien haben, also insbesondere in China. Ein Drittel der Produktion haben sie tatsächlich in den USA und ein Drittel der Produktion haben sie in Europa und sonst wo. Das heißt, die Produktion ist in Teilen schon recht gut austariert. Das wussten die schon vorher, dass sie sich darauf einstellen müssen. Insofern ist das auch ein Grund, warum die Kurse jetzt nicht zusammengebrochen sind. Also volkswirtschaftlich ist das, glaube ich, alles ganz, ganz schwierig, was die USA da machen. Das geht gegen die Wohlfahrt, das geht gegen den Freihandel. Und man bedient dort wohl andere Interessen, die aber nicht unbedingt ökonomisch zu verorten sind. Also für mich macht es überhaupt keinen Sinn, Stahl mit 50% zu belegen. Das ist ein Commodity. Ich müsste mich doch darüber freuen, wenn ich Stahl, wenn ich andere Rohstoffe mehr oder weniger zum Nulltarif, also nur zu den Produktionskosten bekomme. Aber ich muss das doch nicht nochmal zusätzlich verteuern. Damit verschlechtere ich ja in einer Struktur meine Wettbewerbsfähigkeit, die eine sehr untere Struktur ist. Und ich mache den Platz frei, wenn ich dort eben halt billige Preise habe, für diese Strukturen, wo ich hohe Skalierung, wo ich hohe Wertschöpfung habe. Also insbesondere in der Digitalstruktur. Also eigentlich haben die USA in der Vergangenheit alles richtig gemacht. Und das, was jetzt dort passiert, volkswirtschaftlich, halte ich das für sehr, sehr schwierig.
Jetzt habe ich ja zugegebenermaßen eben eine kleine Kettenfrage gestellt. Sie haben das Angebot offeriert, da gerne nochmal nachzufragen. Ich für mich würde sagen, das waren klare, super Botschaften, würde das so stehen lassen wollen und jetzt auch vielleicht auch so ein bisschen in Anbetracht der Zeit mal so ein bisschen rüber Richtung Anleger, Anlegerin zu wechseln. Welche übergeordneten Risiken oder Chancen, und wenn wir jetzt nochmal in der Makroperspektive bleiben, sollten denn jetzt Anlegerinnen und Anleger aus strategischer Sicht im Blick behalten?
Naja, ich glaube, wie man das immer so schön sagt, der Elefant im Raum, das ist schon die amerikanische Zollpolitik. Da kann es in der Tat die größten Enttäuschungen, aber da kann es eben halt auch die größten positiven Überraschungen geben. Weil wir wissen nicht wirklich, was hinter dem Plan steht. Da gibt es sehr, sehr viele Vermutogramme, was die amerikanische Administration eigentlich mit diesen Zöllen wirklich bewirken möchte. Ganz, ganz viele Beispiele gibt es dafür. Also ich kann mich da auf kein Szenario so richtig einschießen. Was ich derzeit nur nochmal feststellen möchte, ist, Europa ist für uns extrem wichtig, Deutschland ist für uns noch wichtiger. Für die Welt ist aber die Kombination USA-China entscheidend. Und am Ende würde ich heute sagen, wenn man so ein bisschen taktisch, nicht strategisch unterwegs ist, strategisch wird sich vieles wieder einschleifen. Aber taktisch würde ich mir insbesondere das dann irgendwann ja auch mal kommende Zollabkommen zwischen China und den USA angucken. Das passt jetzt nicht ganz in die heutige Zeit. Ich sage den Ausdruck trotzdem, ich glaube, das ist kriegsentscheidend. Weil da werden die groben und die großen und die wichtigen Pinselstriche gezogen zwischen diesem Zollabkommen. Weil es ist tatsächlich so, dass da hohe gegenseitige Abhängigkeiten bestehen. Und natürlich ist es so, dass bei den Gütern aus der Produktion die USA ein Stück weit auch von den chinesischen Importen abhängig sind. Das heißt, das geht nicht wirklich gut und das kann auch nicht funktionieren, wenn die Amerikaner sagen, wir besteuern das jetzt oder wir legen dort Tariffs, Zölle von 100% drauf. Das würde zu wirklich markanten, desaströsen Dingen im Bereich der Preisfront und auch im Bereich der politischen Zufriedenheit umschlagen. Das wird nicht gehen. Andererseits braucht man auch einen Erfolg. Und der Erfolg heißt sicherlich nicht, dass man das jetzt irgendwie mit 2,5% besteuert. Also da ist alles möglich. Und ich glaube, das ist die Pendelrichtung, die ich mir heute angucken würde, wo ich glaube, aus der taktischen Brille heraus die größten Impulse erwarte.
Das heißt für mich nochmal, nur um zu schauen, ob ich es wirklich richtig verstanden habe, mit strategischer Sicht, also für den Otto-Normal-Anleger, Anlegerin, wie ich es als Beispiel bin, vorausgesetzt, ich bin in der Welt AG investiert, wo man sagen, über Branchen, Sektoren und Länder hinweg, vielleicht auch über Währung, gibt es gar nicht so groß die Notwendigkeit, jetzt darauf zu reagieren oder zu agieren. Da heißt es viel mehr auszuhalten, langfristig zu denken, mit Blick auf die taktischen Ableitungen, also eher so auf die nächsten Monate, mit Blick auf Streuung kann es schon Sinn machen, auch nochmal hinsichtlich Länderallokation nochmal ein bisschen genauer hinzuschauen, vielleicht auch nochmal ein bisschen Richtung Asien zu schauen, kann man das so sagen?
Asien, ja, ich finde das, was man derzeit in Japan sieht, finde ich erfreulich. Ja, die haben da so ein bisschen politische Unruhe, das ist ja eher ungewöhnlich für japanische Verhältnisse. Es ist da eben halt, was die Mehrheiten anbelangt, nicht ganz so klar ist derzeit. Aber ansonsten passieren da gute Dinge. Also es passiert viel auf der Unternehmensseite. Die Japaner, und da freuen die sich in diesem Fall drüber, haben wieder Inflation. Und mit dieser Inflation ist eben halt auch wieder Zuversicht bei den Konsumenten eingetreten. Und dieses lange, lange, lange anhaltende Deflationsgespenst, das heißt, ich kaufe nicht, weil ich der Meinung bin, dass morgen und übermorgen die Produkte preiswerter sind. Also ich tätige nicht jetzt den Kauf, sondern verschiebe ihn und das immer weiter in die Zukunft. Und dadurch so eine Art Stagnation, die über Jahre stattgefunden hat, das scheint überwunden zu sein. In Japan gibt es auch wieder Zinsen. All das sind Dinge, die für Japan sprechen. Für Japan spricht natürlich auch, es ist ja nun mal ein Teil von Asien, spricht die Nähe zu den anderen Abnehmerländern. Also vieles spricht derzeit in der Tat für Asien. Was die sogenannten Schwellenländern, also die echten Emerging Markets anbelangt, da gibt es hohe Abhängigkeiten von der Weltkonjunktur auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich mit dem globalen Süden, wo ja viele Länder sich dort zuzählen, würden und auch zu zählen. Da gibt es Autarkiebestrebungen, dass die sich freischwimmen. Sieht man sehr schön eben halt am Beispiel von Indien. Indien lässt sich da nicht irgendwie bestimmen, sondern tritt da relativ souverän auf. Muss man jetzt deswegen unbedingt im großen Stile indische Aktien kaufen? Das weiß ich nicht, aber aus der volkswirtschaftlichen Perspektive, glaube ich, emanzipiert sich Asien mehr und mehr. Naja gut, und als wir die Kanzlerwahl hatten, die ja nicht ganz so gut geklappt hat, aber dann hat sie ja geklappt, dann grassierte das ja auch das Wort Mega, nicht Mager wie in den USA, sondern Mega, Make Europe Great Again. Vielleicht stockt das derzeit so ein bisschen und mit dem Zollabkommen hat man sich, glaube ich, auch eher so ein bisschen sehr, sehr in Zurückhaltung geübt. War jetzt vielleicht nicht unbedingt die europäische Meisterleistung schlechthin. Vielleicht hat sich sogar der ein oder andere Staat gefragt, warum er eigentlich in Europa jetzt seinen Heimathafen gefunden hat. Hätte man auch alleine hinbekommen. Aber nichtsdestotrotz spricht für die Zuverlässigkeit der Institutionen, für die Planbarkeit und auch möglicherweise, was das Thema Aufbruch anbelangt, auch eine ganze Menge für Europa. Und das war ja auch Teil unseres Halbjahresausblicks, dass wir gesagt haben, eher ein bisschen mehr Europa. Genau. Und da halte ich auch dran fest, insbesondere, wo wir jetzt eben halt im Vergleich, und man muss leider auch da immer nicht den absoluten, sondern den relativen Vergleich anstreben. Wir merken eben halt, dass in den USA mehr und mehr Institutionen politisch so instrumentalisiert werden, dass sie vielleicht nicht mehr das Vertrauen ausströmen. Wir sehen das bei den Entlassungen von der Leiterin der Statistikbehörde. Das ist ja ein ganz, ganz, ganz wichtiges Amt so, und man muss sich auf diese Zahlen verlassen können, und diese Zahlen, die variieren natürlich, und leider, leider muss man immer mal wieder Revisionen hinnehmen. Das ist ein Beispiel jetzt, Deutschland. Wir waren der Meinung, dass wir in 23, 24 in der Stagnation waren. Jetzt mit einer Revision der Zahlen müssen wir leider, leider feststellen, nee, in 23 waren wir in einer Rezession. Wir hatten Wachstum von -0,7. In 24 waren wir auch in einer Rezession, Wachstum von -0,5. So, aber würden wir jetzt alle Leiter der Behörden entlassen, nur weil uns diese Zahlen, die sind nicht schön, ne? Also Rezession ist wirklich, wirklich nicht schön. Nur weil uns diese Zahlen in der Vergangenheit nicht gefallen, nee, nicht wirklich. Das ist halt so, wenn Sie Statistik betreiben. Und in den USA sind die Zahlen eben halt nicht, oder häufig sind es keine Echterhebungen, sondern es sind Befragungen und es sind dann Hochrechnungen. Das weiß auch jeder. So, und wenn man dann sagt, die Zahlen waren nicht akkurat erhoben, dann stimmt das einfach nicht. Wir haben einfach ein anderes fundamentales Messverfahren gehabt, was auch präsent war, dass es so war. Also vor dem Hintergrund spricht vielleicht auch das eine oder andere, was die Nachhaltigkeit und was die Vertrauensbasis anbelangt, in der Tat für Europa.
Gut, super. Ich habe zum Abschluss nochmal drei Fragen mitgebracht, die uns aktuell in Kundengesprächen immer wieder begegnen. Und ja, wird man direkt mit der ersten Frage anfangen. Das kann sein, dass ich diesen Geldbetrag schon immer in Liquidität hatte. Vielleicht sind Lebensversicherungen, betriebliche Altersversorgung fällig geworden, Erbschaften gekommen, Schließfach soll aufgelöst werden. Also Frage lautet, ich habe einen größeren Geldbetrag. Soll ich jetzt investieren oder warten?
Das ist ja die sogenannte 1-Million-Dollar-Frage. Alle, wirklich alle Untersuchungen aus der Vergangenheit sagen, dass es diese idealen Einstiegszeitpunkte leider nur in der Vergangenheit gibt. Ne? Da in der Vergangenheit kann ich Ihnen ganz genau sagen, wann es ideal gewesen wäre zu investieren. Investieren muss ich auch mal ein bisschen ausholen. Was heißt denn investieren? Investieren heißt ja nicht, dass wir immer nur in Aktien uns rumtreiben, sondern investieren heißt ja, dass wir ein Portfolio, also dass wir unsere Vermögensstruktur so ausbalancieren, dass sie auch zu uns passt. Und so, und da gehören ja alle anderen Anlageklassen auch dazu. Und spätestens dann würde ich ja sagen, es gibt nicht den richtigen oder den falschen Zeitpunkt, sondern es gibt eigentlich nur einen Zeitpunkt, und das ist der Investitionszeitpunkt. So, und ob ich jetzt im Aktienbereich vielleicht erstmal nur die Hälfte mache und die andere Hälfte dann aber auch klar geplant ein bisschen nachziehe, Das sind eigentlich eher psychologische Effekte, wo man das so ein bisschen splitten kann. Aber ansonsten, wenn wir nicht investieren, heißt das, dass wir permanent keine Rendite erzielen, dass wir natürlich, weil wir auch hier immer noch 2% Inflation haben, dass wir weniger Vermögen haben, dass wir eine Geldentwertung haben. Ja, also man muss investieren. Und nochmal, es geht hier nicht nur um Aktien.
Wenn wir nochmal auf USA zurückkommen und wir davon ausgehen oder anders gesagt, möglicherweise die Zinsen dort fallen könnten. Ja, soll ich dann jetzt doch stärker wieder, auch wenn Sie eben gesagt haben, mit Blick auf die Länderallokation Europa im Fokus, Asien oder Schwellenländer auch ein bisschen, wir sind ja trotzdem für die USA, aber soll ich dann vor dem Hintergrund, dass die Zinsen dort fallen könnten, vielleicht doch wieder vermehrt auf US-Aktien setzen, oder ist das Blödsinn?
Die Frage ist, was hat der Markt in seinen Erwartungen, blödes Wort, ich mag es nicht, aber ich sage es jetzt trotzdem, eingepreist. Also was ist in den Kursen drin? Und wenn man sich dort die Schätzung der amerikanischen Notenbank selber anguckt, wenn man sich anguckt, wie die Terminmärkte heute eine Zinsstrukturkurve zeichnen würden für in einem Jahr, dann weiß das der Aktienmarkt heute. Das heißt, ein Teil dieser wahrscheinlich dann kommenden und erwarteten Zinssenkungen, auch wir erwarten Zinssenkungen, noch eine in diesem Jahr, vielleicht sind es auch zwei, und dann weiter folgende im nächsten Jahr, die sind in Teilen in diesen Kursen enthalten. Das ist jetzt kein Ergebnis, wo man dann sagen würde, oh, damit hat ja keiner gerechnet, damit haben alle gerechnet. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, warum senkt man eigentlich Zinsen? Man senkt die Zinsen, weil es irgendwo nicht so rund läuft. Und wo könnte es dann nicht so rund laufen? Naja, das müsste dann ja der Arbeitsmarkt sein, oder es müssten zu geringe Preissteigerungsraten sein. Letzteres würde ich jetzt mal ausschließen, dass das passiert. Das kann irgendwann auch mal wieder passieren in den USA, aber derzeit ist das nicht der Fall, insbesondere wenn wir die Zölle weiter durchdeklinieren. Also kann das ja nur am Arbeitsmarkt liegen. Aber wenn der Arbeitsmarkt wirklich schwächelt, dann haben wir auch eine schwächelnde Konjunktur, weil dann geht das über den Konsum und. Das würde vor dem Hintergrund volkswirtschaftlich das Umfeld in den USA erstmal verschlechtern. Das würde also gegen amerikanische Investitionen sprechen, direkt auf das Heimatland, also in dem Fall auf die USA bezogen. Spricht also nicht unbedingt für die USA. Was natürlich nicht zu verneinen ist, dass niedrigere Zinsen im Vergleich dann eben halt erwartete Aktienrenditen auf der einen Seite, erwartete Renditen aus festverzinslichen Wertpapieren auf der anderen Seite, wenn dort die Zinsen fallen und bei den Aktien können die Gewinne einigermaßen gehalten werden, dann werden Aktien natürlich irgendwann attraktiver. Das wird aber nicht dazu führen, glaube ich, dass die Amerikaner dann überperformen oder deutlich besser, also relativ deutlich besser abschneiden werden. Also das, was dort heute an Zinssenkungen gesprochen wird, was in den Terminmärkten sich abbildet, das dürfte großenteils in den Kursen drin sein.
Letzte Frage, die ich nochmal mitgebracht habe. Sie haben sie eben in den taktischen Ableitungen im Grunde genommen schon ja mehr als gestriffen. Ich will sie trotzdem nochmal stellen. Sollte ich denn jetzt den EU-USA-Zolldeal in meiner Anlagestrategie berücksichtigen? Zum Beispiel, indem ich bestimmte Branchen vielleicht übergewichte?
Das ist nicht so einfach, weil es gibt wirklich zwei, drei Sachen, die wir hier und heute noch nicht beurteilen können. Wir wissen zum Beispiel nicht, inwieweit es gelingt, für die europäischen Exporteure diese erhöhten Zölle dementsprechend auf den amerikanischen Verbraucher umzulegen. Wenn es gelingt und die Waren werden jetzt eben halt 15% teurer, dann zahlt der amerikanische Verbraucher die Zeche, dann könnte daraus resultieren, dass ich weniger Menge absetze, weil die Menschen eben halt weniger Geld zur Verfügung haben oder irgendwo sparen müssen, weil alles teurer wird. Das ist nicht gut, aber das ist, was die Marge anbelangt, nicht ganz so beträchtlich. Und darüber hinaus ist es eben halt so, die Lieferketten der internationalen Unternehmen, die sind breit gefächert. Und die tatsächlichen Effekte, also was hat das Unternehmen an Margeneinbußen? Was zahlt möglicherweise der Zulieferer? Also das sind ja in der Regel keine Produkte, die jetzt komplett von einem Unternehmen dort dementsprechend jetzt hier in Europa, in Deutschland hergestellt werden, sondern kommen Teile aus anderen Ländern und. Was macht aber auch der amerikanische Markt? Das ist ja auch nicht unwichtig. Natürlich ist das auch negativ für die amerikanischen, bleiben wir mal bei den Autos, für den amerikanischen Automobilhersteller, weil die lassen sich natürlich auch Zulieferungen, sind auch zu verzollen. Und das muss GM oder Ford oder wie auch alle sie heißen, das müssen die direkt bezahlen. Also vor dem Hintergrund, da ist die Messe noch nicht so richtig gelesen, würde ich heute komplett meine Anlagestrategie aufgrund dieses Zollabkommens, wissen wir auch nicht, wie lange das anhält. Ich kann mir auch vorstellen, dass das nochmal revidiert werden wird, weil einige Teile sind gar nicht erfüllbar von uns. Also das Thema Energie, das geht gar nicht. Das geht im Prinzip aufgrund der Volumina nicht. Also es kann durchaus sein, dass das nochmal wieder aufgezäumt wird. Insofern, ich glaube, man kann dort keine direkten Handlungsableitungen treffen. Es ist verfrüht. Und es ist, glaube ich, auch zu oberflächlich, wenn ich auf der Aktienseite unterwegs bin, weil alle Unternehmen sind anders positioniert.
Wenn auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen haben, schicken Sie sie uns gerne per Mail an kapitalmarkt@haspa.de oder über unsere Social-Media-Kanäle, zum Beispiel Spotify als auch LinkedIn. Hinterlassen Sie Ihre Frage sehr gerne in den Kommentaren. Vielleicht hören Sie Ihre Frage schon in einer der nächsten Folgen. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie auf Kurs, der Kapitalmarkt-Podcast der Haspa, um auch keine Insights zu verpassen. Bewerten Sie uns gern und teilen Sie den Podcast mit Freundinnen und Freunden, mit Kolleginnen und Kollegen. So bleiben wir gemeinsam auf Kurs. Und was die nächste Folge betrifft, sollten keine schwarzen Schwäne über die Felder geflogen kommen, werden wir in der nächsten Folge über eine neue provokante Studie sprechen. Sie stammt von Anna Kurlova, Cederberg und O'Doherty. Die drei Ökonomen kommen zu dem Schluss, 100%ige Aktienquote bringt langfristig die besten Ergebnisse. Selbst im Ruhestand. Wir schauen uns das an, gemeinsam mit Herrn Schimmer, ob das wirklich stimmt, ob das wirklich für alle Anlegerinnen und Anleger gilt. Welche Risiken würde es dabei eigentlich geben und kann man das und wenn, wie überhaupt in die Praxis umsetzen? Wir sind jetzt raus. Machen Sie es gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss, schöne Sommerzeit von meiner Seite.